Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das deutsch-polnische Verhältnis ist heute am Tag der Regierungskonsultationen in Warschau ein Thema. Und wir schauen uns eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Marcel van Eeden an. Zu Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag. Zu Beginn der Sendung sprechen wir über das 41. Filmfest München, das noch bis Sonntag nicht nur rund 150 Filme zeigt, sondern auch Diskussionsveranstaltungen oder Ausstellungen im Programm hat. Beim zweitgrößten deutschen Filmfestival nach der Berlinale werden dieses Jahr die Schauspielerinnen Kate Winslet und Jessica Lange mit einem Ehrenpreis, dem Cine Merit Award, ausgezeichnet. Winslet stellt auf dem Filmfest auch ihren neuen Film Die Fotografin vor. Jessica Lange präsentiert nebenbei noch eine Ausstellung mit ihren Fotografien. Für uns ist meine Kollegin und Deutschlandfunk Kultur Filmredakteurin Susanne Burg vor Ort. Ich konnte sie kurz vor der Sendung sprechen und habe sie gefragt, für was Kate Winslet heute Abend mit dem Cine Merit Award ausgezeichnet wird.
Ja, sie bekommt ihn für ihre Leistungen im Filmgeschäft, für ihre Schauspielkunst. Dieser Abend findet im Deutschen Theater statt und sie präsentiert dann eben auch die Europapremiere von Die Fotografin, einem neuen Film, ein Herzensprojekt von ihr. Sie ist auch Produzentin bei dem Film und sie spielt die Hauptfigur Lee Miller, die Fotografin, die so ikonische Fotografien im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, unter anderem auch von der Befreiung der Konzentrationslager in Buchenwald und Dachau.
Lee Miller war ja nicht nur Kriegsfotografin, sie war vorher auch Teil der Pariser Kunstszene. Sie war Model, hat dann als Porträt- und Modefotografin gearbeitet. Was interessiert Kate Winslet dann an Lee Miller?
Ja, also der Film, bei dem Alan Curris Regie geführt hat, der lotet die Beweggründe aus, von Lee Miller Fotografin zu werden. Die Grenzen, die sie in den 30ern und 40ern des letzten Jahrhunderts als Frau versucht hat zu sprengen, ihr Blick auf die Welt. Und es wird gleich am Anfang klar, Lee Miller möchte nicht als Model und Muse in Erinnerung bleiben. Sie wechselt eben die Seiten hinter die Kamera. Und ich habe Kate Winslet heute auch sprechen können hier in München. Und da hat sie gesagt, sie kann diesen Seitenwechsel sehr gut nachvollziehen, vor allem in dieser Zeit, in der Lee Miller gelebt hat.
I can understand it completely. I think especially during that particular time period, you know, it's different now. I know that I am no longer am I photographed through the male gaze. I will not allow myself to be objectified or infantilized. I just don't.
Kate Winslet sagt, ja, heute ist es anders. Sie selber, Kate Winslet, lässt es nicht mehr zu, dass sie mit einem männlichen Blick fotografiert wird, dass sie zu einem Objekt wird oder infantilisiert. Und wir begleiten dann im Film Lee Miller auf ihrer Reise durch das kriegszerstörte Frankreich bis an die Front. Lee Miller will diese Gräuel erfassen. Sie sucht Momentaufnahmen, will den Stimmlosen auch häufig eine Stimme geben. Und man merkt, sie hat eine Berufung gefunden in ihrer Arbeit, aber sie zerbricht daran auch immer mehr. Besonders als sie dann im Konzentrationslager Leichenberge fotografiert. Also Kate Winslet spielt diese Mischung aus Härte und Zerbrechlichkeit von Lee Miller grandios. Und der Preis, den die Fotografin zahlte, um diese historischen Aufnahmen zu machen, der wird eben in dem Film sehr beklemmend deutlich.
Jessica Lange hat auch einen Cine Merit Award für ihr Lebenswerk bekommen. Das überrascht vielleicht, denn Jessica Lange stand jetzt nicht so im Rampenlicht wie andere Kolleginnen, auch wenn sie in den 70er Jahren in einer King Kong-Verfilmung dabei war.
Ja, und trotzdem, wenn man sich die Karriere mal anschaut, die ist beeindruckend. Und hier werden auch so ein paar Filme gezeigt von Jessica Lange. Jessica Lange ist inzwischen 75 Jahre alt, insofern auch eine andere Generation als Kate Winslet, die 48 ist. Aber in gewisser Weise beschäftigen beide ähnliche Themen. Eben, wie kann man als Frau im Filmgeschäft verhindern, als Objekt wahrgenommen zu werden? Denn auch Jessica Lange war häufig, wie zum Beispiel in King Kong, die hübsche blonde Frau. Sie hat gestern über ihre Vorliebe für Troubled Women geredet, also für Frauen, die so einiges Gepäck mit sich herumtragen. Und Jessica Lange hat diese unglaubliche Fähigkeit, ihre Gedanken und Gefühle nach außen sichtbar zu machen. Ein ganz, ganz differenziertes körperliches Spiel, was auch zurückgeht auf ihre Ausbildung in Paris bei dem Pantomime De Croux. Und das zeigt sie auch nochmal ganz eindrücklich in Frances, wohl ihr Lieblingsfilm, wo sie Frances Farmer spielt, die rebellische Schauspielerin, die in den 1940ern in eine Nervenheilanstalt eingeliefert wird. Also auch das eine Emanzipationsgeschichte, nur leider sehr viel holpriger als die bei Lee Miller.
Jetzt schließt sich der Kreis zu Lee Miller, denn Lang arbeitet seit 20 Jahren auch als Fotografin. Sie haben die Ausstellung gesehen in München. Was sind das für Bilder?
Ja, sie hat den französischen Philosophen Guy Debord und den Zustand des Dérive für sich entdeckt, das sich treiben lassen. Sie geht los mit ihrer Leica-Kamera und fängt besondere Augenblicke ein. In München sind es Fotos aus New York, die sie zeigt, die sie während der Corona-Pandemie gemacht hat. Da sieht man leere Straßen mit vereinzelten Menschen auf Brücken oder Bänken. Sie hat dann auch im Mississippi-Delta fotografiert. Also immer wieder auch hier der Versuch, den Moment, das Flüchtige festzuhalten und Jessica Langs Blick auf die Welt zu teilen.
Susanne Burg über Through Her Lens, Photography by Jessica Lang. So heißt die Ausstellung mit Fotografien der Schauspielerin, die heute Abend im Deutschen Theatermuseum in München eröffnet wird. Kate Winslet als Lee Miller kommt im September in die deutschen Kinos. Die Bilder des niederländischen Künstlers Marcel van Eeden würden sich hervorragend für eine Illustration der 50er Jahre eignen. Die Ästhetik von van Eedens Kohle- und Buntstiftzeichnungen ist ganz in der Zeit des Aufbruchs, der Reiselust und der Nierentische verhaftet. Ein bisschen Exotik, ein bisschen Alpensee oder Zirkusatmosphäre. Das Museum Mausbruch widmet dem knapp 60-jährigen Künstler unter dem Titel Art Today, Zeichnungen und Animationen nun eine Einzelausstellung. Unsere Kritikerin Christiane Vielhaber hat sie gesehen. Christiane, geht es bei Marcel van Eeden eigentlich nur um Nostalgie oder was ist das für eine Kunst?
Es geht um den Tod. Er hat beschlossen, die Zeit zu beobachten oder zu thematisieren, die vor seiner Geburt, nämlich 1965, was da passiert ist. Und er hat sich dann überlegt, ich will jetzt nicht nach vorne malen, sondern hat sich erstmal Bilder rausgesucht, Bilder, die es schon gibt, und hat die abgemalt. Er hat also wirklich auch mal richtig gemalt und hat dann diesen Bildern keine Titel gegeben, man hat die ganz gut erkennen können, sondern nur das Jahr, also das Datum, wo sie entstanden sind. Und dann ging das immer weiter reduzierter, dass er sich auf Zeichnungen konzentriert hat. Und die Zeichnungen behandeln jetzt nicht nur Kunst aus der Zeit vor seiner Geburt, sondern alles Mögliche, was es an Fotos gibt, an Ansichtspostkarten, an filmischen Sachen, alles, was wir an Medien da haben. Und das, ich will jetzt nicht sagen verwurstet, das hört sich oder passt nicht zu der großartigen Ästhetik dieser Zeichnungen. Als ich die das erste Mal gesehen habe, ich habe nichts kapiert. Ich fand die nur einfach so schön. Das ist diese schwarze, so ein ganz fettiger Nero-Stift. Und das Ganze ist eine Grisaille, also tiefes Schwarz und helles Grau. Es gibt Figuren, es gibt Architekturen. Aber was die miteinander zu tun haben, so ein bisschen, so, ja, denke ich.
Ja, ach, es ist natürlich auch viel Oberfläche. Ne? Also wenn man sich so diese Zeichnung anschaut, dann hat das schon ein bisschen auch eine Reklame-Ästhetik.
Nee, es hat so viel Tiefe. Also Anja, es ist so, ich habe noch gedacht, es gibt diesen Spruch von den Happy Few, die wenigen, die das verstehen, je mehr man einsteigt. Zum Beispiel nehmen Sie seine Serie Zürich, das ist nach Postkartenmotiven. Das ist also der Züricher Bahnhof und die Tram und die Bahn, die da hochfährt, das Bähnle und so. Und er hat mal gesagt, je mehr man von so einem Foto abzeichnet, je mehr ist man drin. Und das ist eine Ästhetik bei seinen Zeichnungen. Sie sind im Bilde. Sie sind wirklich im Bilde, aber kapieren teilweise nichts. Dabei ist es auch so politisch. Nehmen wir nochmal Zürich. Da ist eine Serie, der Baron von der Heydt, der aus Wuppertal, der Bankier, hat in Zürich gelebt, hat sein Geld da, also was er gesammelt hat in seinem Hotel Borolak, das berühmte Hotel. Und dann wird daraus so eine Spionagegeschichte mit Angkor Wat. Und dann hat er da jemand, der ihm diese Sachen bringt. Und er macht ja jetzt das Ganze, was nach 45 ist. Und man hat dann van der Heydt, der hatte seine Sammlung der afrikanischen Kunst oder außereuropäischen Kunst der Stadt Zürich geschenkt. Und dann hat die Stadt Zürich plötzlich gesehen, der ist angeklagt, weil er mit Nazigeld gehandelt hat. Das konnten die jetzt aber nicht ablehnen. Und solche ganzen Geschichten sind auch teilweise Texte dran. Sie verstehen manches und manches verstehen sie wieder nicht. Aber dann daneben eine Serie mit Vaudeville-Sachen, ein tanzendes Kotelett und ein rauchendes Kotelett. Das ist einfach auch witzig.
Tanzende Koteletts sind natürlich ein interessanter Topos. In Texten über ihn wird immer die Verbindung zum Film aufgemacht. Ist das das, was Sie meinten, auch dieses Geschichten erzählen, oder sind es eher die
Bilder? Ja, wir denken ja, das sind Geschichten. Das hat überhaupt gar keine Kontinuität. Und dieses filmische Film noir, weil das eben schwarz ist und teilweise sieht es wirklich aus wie Szenen aus Filmen, die wir schwarz-weiß so in Erinnerung haben. Aber es sind eben keine Cuts, es ist kein Drehbuch. Das Drehbuch passiert bei uns im Kopf und das klappt nicht immer und das ist das Geistreiche daran, finde ich. Ich meine, es gibt Kollegen, die sagen, wenn er jetzt immer dasselbe macht und seit 1993 jeden Tag eine Zeichnung und jeden Tag eine schwarz-weiße, das wird dann irgendwann mal was Maschinelles, aber er hat so einen Erfindungsreichtum und dieses mit Text und Bild zusammen, dass das in meinen Augen nicht langweilig wird und das Ästhetische ist nur etwas Oberflächliches. Also da ist etwas dahinter und ich denke, er tut nicht nur so. Nicht umsonst ist er nicht nur Professor, sondern dann auch Direktor der Akademie in Karlsruhe geworden. Ja. Also der hat was auf dem Kasten.
Christiane Vielhaber über die Ausstellung Art Today – Zeichnungen und Animationen von Marcel van Eeden im Museum Mosbruch. Etwas mehr als ein halbes Jahr ist die neue polnische Regierung unter Ministerpräsident Donald Tusk nun im Amt. Der ehemalige Präsident des Europäischen Rates möchte das deutsch-polnische Verhältnis deutlich verbessern. Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute mit seinem Kabinett zu Regierungskonsultationen nach Warschau gereist. Den ersten seit 6 Jahren. Eigentlich sieht der Nachbarschaftsvertrag jährliche Konsultationen vor. Es wird dabei auch um eine Verständigung zur jahrhundertelangen gemeinsamen Geschichte gehen, um eine differenzierte historische Betrachtung. Unter der nationalistischen PiS-Regierung von 2015 bis 2023 war das nicht möglich. Im Gegenteil, da wurde ein einseitiges Bild von Polen im Zweiten Weltkrieg propagiert. Exemplarisch wurde das im Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig präsentiert. Um die Ausstellung dort gibt es seit Jahren Streit, nun auch unter der neuen Regierung. Darüber sprechen konnte ich heute Nachmittag mit Peter Oliver Löw. Er ist Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Ich habe ihn gefragt, worum es bei dem aktuellen Streit um das Museum geht.
Das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig ist 2017 eröffnet worden und schon damals war es Stein des Anstoßes. Der damalige Direktor Paweł Machcewicz war noch von der damaligen Regierung Tusk eingesetzt worden und die Ausstellung war so gestaltet worden, dass nicht unbedingt die polnischen Heldentaten und das polnische Opfertum im Zweiten Weltkrieg im Mittelpunkt stehen, sondern es sollte eine vergleichende Ausstellung werden. Die Kriegserfahrungen unterschiedlicher Länder und Bevölkerungen sollte gezeigt werden und eben auch die Alltagsgeschichte, das Leid der Zivilbevölkerung, nicht nur militärische Heldentaten. Und das warf die Rechte in Polen damals schon der Ausstellung vor. Und die Rechte meinten, ja, wir müssen Heldengeschichten erzählen, wir müssen die Bevölkerung dazu motivieren, selbst zur Waffe zu greifen im Kriegsfall. Und daher solche typischen Erzählungen wurden damals in die Welt gesetzt. 2017 wurde die Führung des Museums ausgetauscht und es wurden PiS-Genehme, also der damaligen Regierungspartei von Kaczynski, genehme Historiker dort an die Spitze des Museums gesetzt und die Dauerausstellung wurde verändert. Nur leicht zwar, an einigen Punkten wurde sie ergänzt, aber ergänzt um einige insbesondere auch für den eher nationalen rechten Teil der polnischen Politik wichtige Persönlichkeiten und Figuren. Zum Beispiel die Familie Ulmer, die vor wenigen Jahren selig gesprochen wurde dafür, dass sie während des Kriegs Juden versucht hat zu helfen, zu retten und dafür von den Deutschen erschossen wurde. Oder es wurde der Herr Pilecki noch einmal besonders in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Ein Pole, der sich ins KZ Auschwitz hatte einschmuggeln lassen, um von dort zu berichten und der Welt quasi zu erklären, was in Auschwitz vor sich geht. Also auch so ein Held der polnischen Geschichte. Und diese Heldengeschichten wurden jetzt also nachgepflegt unter der PiS-Regierung. Und als nun jetzt vor wenigen Monaten unter der neuen Regierung Tusk auch die Museumsleitung wieder ausgewechselt wurde, kam quasi die alte Direktion wieder an die Macht im Museum. Und sie haben beschlossen, die Ausstellung wieder zu ihrem ursprünglichen Zustand zurückzuführen.
Jetzt ist ja aber Herr Tusk nun mal Ministerpräsident in Polen. Es gibt eine Petition offensichtlich oder eine Unterschriftensammlung von Historikern und Historikerinnen, die sich mit der Direktorin des Museums solidarisch erklären. Es ist jetzt die Opposition, die dagegen Stimmung macht.
Es ist die jetzige Opposition, die ehemalige Kaczynski-Regierungspartei, die Stimmung dagegen macht und die sie umgebenden Historikergruppen und die historisch interessierte Öffentlichkeit. Da heißt es dann, ihr wollt uns wieder ausverkaufen, ihr seid wieder hörig gegenüber dem Westen, den Deutschen. Ihr wollt nicht die polnischen Heldengeschichten erzählen, sondern alles irgendwie relativieren durch Vergleiche. Und das sind so die Narrative. Das ist genau dasselbe, was wir auch schon vor 7, 8 Jahren gehört haben, als dieser erste Kampf um das Museum des Zweiten Weltkriegs ausgebrochen war. Der Unterschied ist jetzt aber, dass die Direktion jetzt vor 2 Tagen gesagt hat, okay, wir sehen ein, dass das wichtig ist, dass diese Personen vielleicht auch in der Dauerausstellung gewürdigt werden. Wir werden sie zu gegebener Zeit wieder hinzufügen, allerdings nicht so, wie das die vorherige Direktion gemacht hat, sondern wir werden es filigraner und auch historiografisch, wissenschaftlich besser fundiert machen.
Jetzt ist es so, also zumindest ist das in deutschen Feuilletons so zu lesen, dass die polnische Bevölkerung ja durchaus aufgeschlossen ist für eine differenzierte Geschichtsbetrachtung. Also inwiefern verfängt denn immer noch eigentlich diese nationalistische Sicht der PiS?
Naja, das ist ein kleinerer, aber recht lautstarker Teil der Öffentlichkeit, der eben genau so denkt, für den es wichtig ist, eine möglichst unbefleckte Nationalgeschichte erzählen zu können, sich damit identifizieren zu können und für den alle Versuche, Geschichte differenziert zu betrachten, zu zeigen, dass es nicht nur Schwarz und Weiß in der Geschichte gibt, sondern auch ganz viele Grautöne, dass jemand, der Böses gemacht hat, auch mal Gutes getun haben kann und dass man deswegen auch an ihn positiv erinnern darf, die also das gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Die wollen einfach ihre holzschnittartige Nationalgeschichte, ihre Opfer oder auch ihre Heldengeschichte wiederfinden, auch in so einem Museum.
Wie sieht es denn grundsätzlich mit der Kultur- und Geschichtspolitik aus? Also der polnische oder vormalige polnische Kulturminister Sienkiewicz hat ja durchaus versucht aufzuräumen, was bei der Vorgängerregierung kulturpolitisch eingefädelt wurde. Also bei der Biennale in Venedig hat er zum Beispiel das Peace-Projekt gecancelt. Er hat beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgeräumt. Seit etwa 2 Monaten ist Hanna Wroblewska jetzt Kulturministerin. Fährt sie den gleichen Kurs?
Ja, sie fährt den gleichen Kurs. Sie ist eine Spezialistin nun für Kunst und Kultur. Geschichtspolitik ist vielleicht nicht ganz so in ihrem Fokus. Im Bereich der Geschichtspolitik hat Sienkiewicz einige Institutionen bereits neu besetzt. Bei anderen ist es noch nicht möglich, weil dort der Präsident, der Staatspräsident, der ja aus dem PiS-Lager stammt, noch seine schützende Hand drüber hält. Das betrifft zum Beispiel das große Institut für nationales Gedenken. Das ist so quasi die polnische Gauk-Behörde. Da sitzt noch ein von der PiS ernannter, so ein Parteihistoriker an der Spitze. Und das gilt auch für einige andere Einrichtungen, zum Beispiel das Pilecki-Institut, das auch eine Filiale in Berlin hat. Da muss man warten, bis die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr stattgefunden haben und dann möglicherweise ein der jetzigen Regierung nahestehender Präsident gewählt worden ist, um auch hier die Dinge so umzugestalten, wie es der Regierung TUS vorschlägt.
Letzte Woche wurde der Realisierungsentwurf für ein deutsch-polnisches Haus in Berlin beschlossen, also ein Gedenkort für die polnischen Opfer der NS-Zeit. Das sind 5 Millionen. Was könnte dieses Signal und eine engere deutsch-polnische Zusammenarbeit bewirken?
Ja, eben, es sind erst einmal diese 5 Millionen oder etwas mehr als 5 Millionen Einwohner der Polnischen Republik der Zwischenkriegszeit, die im Zweiten Weltkrieg durch deutsche Einwirkung ins Leben gekommen sind. Und alleine die Tatsache, dass es diese unglaublich große Zahl ist, ist etwas, was in Deutschland kaum bekannt ist. Wenn Sie Menschen auf der Straße fragen, wie viele Kriegstote hat es denn in Polen gegeben, da wird kaum jemand diese hohe Zahl nennen. Ein wichtiger Bestandteil, eine wichtige Aufgabe eines deutsch-polnischen Hauses oder auch eines Denkmals, das dort entstehen soll, ist es natürlich, dieses Wissen nach Deutschland hineinzutragen, dass Polen diese dramatische Geschichte erlebt hat und dass das die polnische Politik und die Gesellschaft und die Kultur bis in die Gegenwart prägt. Und man Polen und auch das politische Handeln, das kulturelle Handeln in Polen kaum verstehen kann, wenn man nicht weiß, welche Dinge geschehen sind zwischen 39 und 45 auf polnischem Boden durch deutsche Hand und welche traumatischen Nachfolgewirkungen das in den Generationen bis in die Gegenwart hat. Also Aufklärung über diese Geschichte ist ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig Information über die jahrhundertelange deutsch-polnische Verflechtungs- und Beziehungsgeschichte, die ja sehr intensiv war, mit ganz vielem Hin und Her, mit ganz viel positiver, aber auch negativer Wahrnehmung des anderen. Darüber wollen wir informieren. Nun, und ein Ort des Erinnerns in Form eines Denkmals sollte entstehen und schließlich Ebenen für Bildungs- und Begegnungsformate, wo Menschen zusammenkommen, wo man jung und alt ein wenig unterrichten kann über unser Nachbarland, das eben doch viel zu wenig bekannt ist in Deutschland, obwohl es ja mit knapp 40 Millionen Einwohnern nicht unbedeutend ist.
Sagt Peter Oliver Löw, Direktor des Deutschen Polen-Instituts, mit dem ich über die deutsch-polnischen Kulturbeziehungen gesprochen habe. Die Kulturmeldungen mit Henning Hubert beginnen mit Kunst und Blasphemie und dem Hinweis, bitte nicht nachmachen.
Die Gottesmutter wird in der sakralen Kunst oft mit Christus als Kleinkind gezeigt. Bei einem Tizian, der heute in London versteigert werden wird, mit dem Kind auf dem Arm. Oder auch oft gewählt, auf ihrem Schoß. Neu ist die Darstellung einer gebärenden Maria. Seit der Installation im Mariendom von Linz an der Donau hat es viel Wirbel gegeben um das Kunstwerk. Es heißt Crowning, ist von der Künstlerin Esther Strauß und zeigt auf einem Sockel die auf einem Felsen sitzende gebärende Maria. Das Kunstwerk über ihre Niederkunft führte zu Blasphemievorwürfen und einer Entfernungspetition. Sie sollte nach Angaben der Künstlerin einen neuen Blick auf die Menschwerdung Gottes eröffnen und Maria in ihrer Ausgesetztheit, aber auch in ihrer Kraft zeigen. Die Skulptur ist wenige Tage nach ihrer Enthüllung geschändet worden. Gestern wurde der Marienfigur von Unbekannten der Kopf abgesägt. Für Künstlerin Strauß zeigt dies, dass es immer noch Menschen gibt, die das Recht von Frauen an ihrem eigenen Körper in Frage stellen. Wochenlang hatten Weimarer Musikstudenten für ihr Institut für alte Musik gekämpft, wir berichteten. Der Protest hatte zuletzt prominente Unterstützer wie den britischen Dirigenten Sir John Eliot Gardiner. Vergeblich. Das Institut für alte Musik an der Hochschule für Musik in Weimar wird geschlossen. Das hat der Hochschulrat und der Senat gestern Abend mehrheitlich entschieden, als Teil des neuen Entwicklungsplans. Versammlungsleiter Rüdiger Nolde gegenüber der ARD.
Ich komme aus der historischen Aufführungspraxis, also mir weint das Herz, muss ich auch sagen. Aber hier zeigt sich etwas, was überregional an fast allen Musikhochschulen der Fall ist und noch nicht so kommuniziert wird. Aber ein deutlicher Rückgang von Bewerbungen.
26 Studierende und 4 Professuren waren es zuletzt für die Musik des Mittelalters bis zur Barockzeit. Immerhin, künftig will die Weimarer Musikhochschule die alte Musik in andere künstlerische Studiengänge auf Nebenfachniveau integrieren. Auf der Berlinale wird es ab kommenden Februar einen neuen internationalen Wettbewerb für den Filmnachwuchs geben. Perspectives heißt er und ist für Filmdebüts gedacht. Bis zu 14 Filme aus aller Welt können gegeneinander antreten. Es winken 50.000 Euro Preisgeld für Regie und Produktion. Die Berlinale teilte zugleich mit, dass die Sektion Encounters zur Förderung neuer Perspektiven des Kinos nicht fortgeführt wird. Er schrieb Bücher über Helmut Kohl und über die 68er, war politischer Leitartikler und Feuilletonist sowohl in der FAZ als auch in der Süddeutschen. Weitere Stationen führten den Journalisten Jürgen Busche zur Hamburger Morgenpost, ins Gründungsteam des Literarischen Quartetts um Marcel Reich-Ranicki sowie auf die Chefredakteurssessel der Wochenpost und der Badischen Zeitung. Am Samstagabend ist der universal gebildete Busche, 79-jährig, gestorben, wie die Süddeutsche berichtet, im Sessel mit einem Buch über Troja in der Hand. Die Süddeutsche schrieb, Busche sei ein Chef gewesen, der Meinung A schrieb, zugleich aber Meinung B zuließ, ja wertschätzte. Der Preis der Gerda-Henkel-Stiftung geht dieses Jahr an den Osteuropa-Historiker und Publizisten Karl Schlögel. Er gilt als einer der profiliertesten deutschen Kenner Russlands und schrieb beispielsweise über den stalinschen Terror und die Geschichte der Ukraine. Der Preis wird alle 2 Jahre an einen Geisteswissenschaftler verliehen und ist mit 100.000 Euro dotiert. Schlögel erhält ihn im November in Düsseldorf. Kaum weniger, nämlich 75.000 Euro, bekommt Benjamin Kiesewetter von der Universität Bielefeld. Er erhält den Preis für Philosophie 2024 der Hamburger Max-Uwe-Redler-Stiftung. Gewürdigt werden damit Kiesewetters herausragende Arbeiten zur normativen Dimension der menschlichen Vernunft, teilte die Stiftung in Hamburg mit.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sind auch ein Thema in den Informationen am Abend mit Christoph Heinemann. Außerdem ein Bericht über die neue niederländische Regierung. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse.